Unser heutiger Gast ist als Sohn eines Entwicklungshelfers in Mittelamerika, Afrika und Europa aufgewachsen. So kam er schon früh mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Denkweisen in Kontakt. Er ist Doktor der Wirtschaftswissenschaften und er blickt auf eine internationale Managementkarriere, die ihn auf 5 Kontinenten mit inspirierenden Menschen aus aller Welt zusammengebracht hat, zurück. Er war Direktor bei Simon Kucher, einem der Hidden Champions der Consulting-Branche. Danach war er 7 Jahre bei Lafarge Holcim, zuletzt als Group SVP Head of Customer Excellence. Seit ebenfalls 7 Jahren ist er in unterschiedlichen Rollen bei Vitra, seit Januar 2023 als Global Chief Sales Officer. Und ich hatte die Gelegenheit, vor einigen Wochen mit ihm auf der Bühne auf der Bits and Pretzels zu sitzen. Da habt ihr ihn schon mal gehört.
Seit mehr als 5,5 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern wird und muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen Büros in Zukunft und wie müssen wir sie verändern, damit die Menschen sich auch freiwillig wieder an die Orte begeben, die früher alternativlos waren? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Dr. Roman Erhardt.
Dankeschön.
Und ja, schön bei euch zu sein.
Wir sitzen vor Ort. Es ist ein Podcast, ein echter Podcast.
Und wir sagen ja immer, wir wollen gerne eine Atmosphäre kreieren, die wie der Küchentisch ist. Und wir haben uns eben eine halbe Stunde am Küchentisch warm gesabbelt.
Genau.
Ich hoffe, dass wir ganz viel von der Energie, die wir da hatten, hier reinholen.
Ja. Ja, toll, hier bei euch zu sein. Also ich meine, wir hatten uns ja auch auf der Bühne nochmal eigentlich ein bisschen besser kennengelernt. Und ich kann mich noch schön daran erinnern, wie ich mit dir, Michael, auch am Küchentisch gesessen habe. Und das war echt eine sehr inspirierende Diskussion.
Das war ein Küchentisch in einem Place, wo, glaube ich, alles von Vitra oder Artec war, weil ihr mir ja sehr geholfen habt, da meinen Space einzurichten. War in ganz vielen Designzeitschriften. Hat es ganz knapp nicht in eure 100 schönsten Spaces geschafft. War aber auf der Shortlist. Ist nicht schlimm, ich bin ja jetzt umgezogen. Da kommen wir später noch
vor. Wir versuchen das doch mal.
Genau, weil wir ja jetzt quasi Nachbarn geworden sind hier in Hamburg. Und Christoph, wie ist eigentlich immer noch die Frage, die wir am Anfang stellen? Ich habe schon wieder vergessen.
Absolut, ich wollte nur einordnen. Wir haben ja einige Vitra-Podcasts schon gemacht. Und nein, wir sind kein Sponsored-Podcast, sondern uns interessieren die Menschen dahinter. Und wir haben hier eben einen sehr inspirierenden Menschen sitzen. Auch wir haben ja eine Verbindung zu euch. Und insofern, Roman, bekommst du jetzt die Frage, die auf dich abzielt als Mensch. Wie bist du dieser Mensch geworden, der du heute bist?
Ich liebe die Frage übrigens. Also ich habe die in meinen persönlichen Gebrauch auch übernommen und stelle die auch hin und wieder Leuten, die ich neu kennenlerne. Und es ist immer wieder toll, was du da über Menschen erfährst. Und ihr habt es sehr gut recherchiert. Ich bin der Sohn eines Entwicklungshelfers und ich glaube, diese Zeit, die ich im Ausland verbracht habe, als Kind, bin in Mexiko geboren, Guatemala, 7,5 Jahre während des Bürgerkriegs damals aufgewachsen, später dann Nigeria und dann im Alter von 14, mitten in der Pubertät, dann nach Deutschland. Ja, die hat mich da schon auf verschiedene Art und Weise geprägt. Also einerseits werde ich mich immer an meine Mutter erinnern. Meine Mutter, die war ein großer Interior-Aficionado, würde ich es mal nennen. Also die hat Möbel geliebt, die hat Design geliebt, die hat Textilien geliebt und so bin ich eigentlich als Kind aufgewachsen mit allen Geschichten zu Möbeln, mit Antiquitäten, mit tollen Webstoffen, die sie in Lateinamerika gekauft hat und immer wieder die Geschichten dahinter, warum man das kauft, warum, was gut ist, was nicht gut ist. Das könnt ihr euch vorstellen, mit 5 findest du das nicht so spannend, aber irgendwann hat die Mutter immer mehr Spuren bei mir hinterlassen und das hat sich dann auch bei mir zu einem großes Interesse ausgebaut und wir haben dann später auch gemeinsam Möbel gesammelt. Meine Mutter hat sie im Ausland gekauft, ich habe sie in Deutschland verkauft und meine Mutter hat mir immer gesagt, du wirst immer Probleme haben, auf die Frage, wo kommst du eigentlich her, eine ehrliche Antwort zu geben. Mhm. Und sie hat mir gesagt, du kommst eigentlich immer dorthin, wo deine Möbel sind. Also sie hat immer mit sehr viel Liebe eigentlich versucht, uns ein Zuhause zu gestalten, wo mein Vater und ich, ein Einzelkind, uns wohlfühlen, wo wir hinkommen, uns zugehörig fühlen. Und das ist ihr auf beeindruckende Art und Weise in sehr schwierigen Ländern auch gelungen. Und das ist das, was sie mir mitgegeben hat. Und dementsprechend habe ich eigentlich immer Möbel geliebt. Und als ich dann, wir sind dann 1988, sind wir nach Deutschland zurückgekommen. Da war ich, wie gesagt, 14. Und dann waren wir eigentlich auch bald, also so 2-3 Jahre später, waren wir das erste Mal eigentlich auf dem Vitra Campus und haben uns da die ersten Gebäude angeguckt. Und so alt ist dann eigentlich auch meine Verbindung zu der Marke gewesen. Und du hast es richtigerweise gesagt, da war ich zu dem Zeitpunkt bei Lafarge-Holz, dem weltgrößten Baustoffhersteller. Und als ich damals mal angefragt wurde, ob ich Interesse hätte, vielleicht für Vitra zu arbeiten, sind so die Sternchen in den Augen dann groß geworden. Ich war sehr neugierig und eigentlich wollte ich gar nicht wechseln, aber das waren dann die Menschen, die bei Vitra gearbeitet haben. Das hat mich dann überzeugt und so bin ich dann Zeit vergeht relativ schnell, vor 7 Jahren dann eigentlich zu Vitra gekommen. Also ich glaube, das ist mit Sicherheit eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Die andere Sache, die mich sehr geprägt hat, das war eigentlich diese Zeit, auch später bei Lafarge-Holz habe ich eigentlich sehr international gearbeitet. Lafarge-Holz war ein Unternehmen, was viele Gruppengesellschaften hat, auch gerade in Entwicklungsländern. Und so hatte ich eigentlich die Gelegenheit, mit vielen unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten. Also, und das Schöne war halt, du hast wenig Expats gehabt. Das bedeutet, Lafarge-Holz hat so circa 20.000 Mitarbeiter in Indien. Und wenn du dort hingegangen bist, hast du halt mit Indern zusammengearbeitet. Und dadurch, dass ich eigentlich immer im Bereich Sales, Marketing gearbeitet habe, war ich halt auch sehr viel in the field. Und sehr viel eigentlich mit Sales-Leuten unterwegs. Mhm. Und du lernst ganz andere Mentalitäten, andere Kulturen kennen. Auch ehrlich gesagt sehr unterschiedliche Arten zum Ziel zu kommen. Und das, was ich da eigentlich mitgenommen habe, ist das Thema Geduld, weil ich grundsätzlich eher ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Dort wurde ich dann zu einem geduldigeren Menschen umgeschult. Und mir wurde mitgegeben, dass du eigentlich immer sehr unterschiedliche Wege zum Ziel hast. Und da eigentlich mal manchmal eher auf die Bremse gehen solltest und lieber mal zuhören solltest und einfach neugierig sein solltest, wie wir jetzt gemeinsam in der Gruppe ein bestimmtes Ziel erreichen. Und das sind, glaube ich, so zwei wesentliche Erfahrungen, diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen und Neugierde und vielleicht manchmal ein bisschen zurückhaltend, humble zu sein, lieber mal zuhören, machen zu lassen. Und andererseits so ein bisschen diese Liebe zu den Produkten, die ich verkaufen darf, für die ich stellvertretend in den verschiedenen Märkten auch vertreten darf, mich da sehr stark damit zu identifizieren.
Yes!
Was wär dein Weg geworden, wenn du nicht einen Businessweg eingeschlagen hättest? Also wo wärst du hingegangen, wenn es, keine Ahnung, in eine kreative Richtung gegangen wäre vielleicht.
Ich kann dir sagen, was es nicht geworden wäre, nämlich irgendwas Handwerkliches, weil ich nämlich 2 linke Hände habe. Mhm.
Hast du noch nie gestellt. Geile Frage.
Du hast mich jetzt gerade interessiert.
Also ich denke mal, es wäre auf jeden Fall irgendwas mit Menschen gewesen. Mhm. Vielleicht wäre es irgendwo, ich liebe Menschen. Wir hatten uns eben auch mal drüber unterhalten gehabt, über introvertierte, extrovertierte Menschen. Bei mir ist es so, dass wenn ich mit Menschen zusammenkomme, es gibt mir sehr viel Energie.
Also du bist eher der extrovertierte Typ.
Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Tendenziell schon, wenn du die Persönlichkeitstests anguckst, wobei es nicht so krass extrem ist, aber mir geben halt Menschen wirklich sehr viel Energie. Und von daher, ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, ein Restaurant aufzumachen. Wahrscheinlich jetzt nicht im Sinne, ich koche nicht sonderlich gut, ich esse aber wahnsinnig gerne. Ich habe gerne Leute zu Gast und genieße es sozusagen, wenn Leute sich wohlfühlen. Und von daher wäre das vielleicht auch irgendwann nochmal etwas, was
in Frage kommt. Das finde ich jetzt ein schönes Bild. Du hast gerne Leute zu Gast, das ist eine bestimmte Form von Restaurant. Was für eine Art von Restaurant hättest du gerne, Michael? Weil ich hätte eine Idee, welches ich hätte.
Ja, ich kann das eindeutig sagen. Ich hätte, wenn ich ein Restaurant hätte, gerne eins zusammen mit meinen Söhnen. Meine Frau hätte keine Lust auf Restaurants,
also deswegen ein
Familienrestaurant. Unsere beiden Söhne, 26, 24, beide im Bereich Wirtschaft unterwegs, aber extrem gute Köche. Der Ältere wirklich, also ich habe bei dem schon auf Sternenniveau gegessen, wirklich der Hammer. Angefangen hat das, dass die wahnsinnig viel Frühstück zu Hause gemacht haben und dann sehr amerikanisches Style, French Toast mit Bacon und all diese Sachen.
Machen French Toast,
und ich würde mit denen ein Restaurant am liebsten machen, was eher auf Frühstück basiert, was dann auch so eine Art Coworking-Atmosphäre hat. Also so ein Starbucks in geil. Und individuell. Das würde ich, glaube ich, gerne machen.
Muss ich mich jetzt mal mit einer sehr unpopulären Meinung äußern. Ich würde einen McDonald's aufmachen. Ich stehe halt auf Abläufe, Prozesse und so weiter. Ich oute mich jetzt mal. Ich gucke YouTube-Videos, wie Burger gemacht werden und sowas. Also es ist ein bisschen freaky. Ja, aber es ist eine Passion für Abläufe. Okay, aber das ist meine Einordnung. Jetzt haben wir eine Idee.
Ich liebe auch Burger. Also vielleicht könnte man da was. Vielleicht nicht die von McDonald's, aber mal richtig gut gemachte Burger finde ich super.
Ja. Ich finde... dein Weg echt spektakulär, und was mich besonders interessiert, neben dem Hauptthema, auf das wir natürlich kommen werden, Office, Zukunft der Arbeit, Technologie, wie hängt das alles zusammen, würde ich gerne diesen interkulturellen Background einmal nutzen. Wir sind in einer Zeit, wo das große Versprechen der Globalisierung Kratzer hat, in einer Zeit, wo weltweit Despoten Dinge machen, die zumindest liberal denkende Menschen nicht toll finden. Ich will jetzt gar nicht mit dir wie beenden wir den Kriegsdiskussion kommen, aber eher das Positive. Wie hilft dir dieses Kulturverständnis, dieses Großgewordensein in der Welt, heute deinen Job zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das, was es mir mitgegeben hat, ist die Fähigkeit, vielleicht auf andere Menschen sehr automatisch zuzugehen. Weil wenn du immer ständig umziehst und sich ständig dein Umfeld verändert und du eigentlich immer the new kid on the block bist, dann lernst du einfach sehr offen zu sein, neugierig zu sein, auf Menschen zuzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auch aus dieser Zeit mitgenommen habe. Dort international hat es nochmal eine zusätzliche Komponente. Aber das würde ich mal sagen, war das, was mir eigentlich mit der Muttermilch sozusagen eingesogen wurde, dass du lernst, auf andere Menschen unvoreingenommen zuzugehen und ein Stück weit auch Freunde zu machen. Ne? Also an der Stelle Leute vielleicht auch nicht rankommen zu lassen und auch offen zu sein.
Das heißt ja, du bist ja immer der Ausländer gewesen oder oft der Ausländer gewesen und der Gast auch einmal. Ne? Und du hast vorhin so einen schönen Satz gehabt, dass du gerne, Christoph hat ihn auch gleich nochmal rausgestrichen, dass du gerne Gastgeber bist. Hat das was damit zu tun, dass du so oft erstmal Gast warst, dass du jetzt selber gerne Gastgeber bist?
Ja, vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich mich sehr viel mit dieser Rolle auseinandergesetzt habe. Ne? Also wenn du häufig Gast bist, dann weißt du, wie sich ein guter Gast verhält, aber du weißt auch, wo du am liebsten zu Gast bist. Und das hilft dir vielleicht auch in der Reflexion, eben das Leuten zu bieten, dass sich Leute relativ schnell wohlfühlen. Mhm. Wahrscheinlich schon.
Cool. Eines der Themen, die in den letzten Podcast-Folgen immer wieder aufgekommen sind, ist das Thema Vereinbarkeit. Vereinbarkeit ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn es um DEI, also Diversity, Equity und Inclusion geht, nämlich die Frage, wie bringe ich Arbeit und meine privaten Verpflichtungen, das müssen nicht nur Kinder sein, das können auch Pflegethemen und so weiter sein, wie bringe ich das zusammen? Wie lässt sich das miteinander vereinen? Und es klingt so simpel, ein solches Konzept einfach in ein Wort zusammenzufassen, genauso wie man sagen kann, ja, wir brauchen mehr Flexibilität. Fein, da stimmen alle zu. Aber wie kann das wirklich gelingen? Und deswegen wollen wir mit euch am 22. März die Frage klären, alles und alles auf einmal, wie kann Vereinbarkeit in diesen Zeiten unter dem Stichwort Diversity, Equity und Inclusion gelingen? Und was kann New Work dazu beitragen? Wir werden sehr konkret an dem Nachmittag im House of New Work mit euch diskutieren, Lösungen zeigen, Ideen zeigen und haben dazu auch Gäste dabei, wie zum Beispiel Sarah Land, die das Thema Diversity, Equity, Inclusion bei RWE verantwortet. Wir haben auch Tim Jäger dabei, den ihr schon aus der Podcast-Folge mit Sarah zusammen von Janssen kennt, der mit ihr auch das Thema Family at Heart, Man at Work und so weiter aufgebaut hat. Also das heißt, ein Einblick in wirklich sehr, sehr konkrete Beispiele, aber auch von unserer Seite aus ExpertInnen zu dem Thema, um vor Ort zu diskutieren, wie kann Vereinbarkeit wirklich gelingen. Alle Informationen findet ihr unter houseofnewwork.com/events. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr dabei seid. Ich kann für diejenigen, die das gehört haben, nur sagen, ich brenne für das Thema. Als zweifacher Patchwork-Familienpapa ist es für mich ein Anliegen. Und bei Blackboard versuchen wir, die Interessen von vielen Menschen mit Verpflichtungen eben auch über die Kinder hinaus oder neben den Kindern zusammenzubringen und es zum Gelingen zu bringen. Und ich möchte auch an dem Nachmittag möglichst viel lernen. Insofern freuen wir uns, wenn ihr dabei seid. houseofnewwork.com/events. Stichwort Vereinbarkeit, 22. März.
Du hast jetzt die letzten 7 Jahre bei Vitra einer meiner absoluten Love Brands verbracht. Muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, weißt du. Aber was mich oder uns auch beide sehr interessieren würde, ist, du hast jetzt fast die Hälfte davon im Ausnahmezustand verbracht, weil wir die große Corona-Krise danach den Ukraine-Krieg hatten. Und das, was früher das Büro war, ist nicht mehr das Büro. Ne? Also es ist dezentralisiert, es findet zu Hause statt, es findet bei Starbucks statt, es findet überall statt. Und ihr habt ja die großartige Situation, dass ihr nicht nur Office macht, sondern auch Home. Aber was hat das die letzten Jahre mit euch als Firma, als Organisation gemacht? Vielleicht fangen wir damit mal an, uns jetzt dem eigentlichen Thema zu nähern.
Also ich glaube, wir sind durch die gleiche Reise gegangen wie viele von unseren Kunden und viele von den Unternehmen, mit denen ich manchmal die Gelegenheit habe, über das Thema zu reden. Jeder war zuerst mal remote. Wir mussten gucken, wie wir uns an diese Situation angewöhnen. Am Ende kommst du aus dieser Remote-Funktion raus und wir verkaufen ja ein Stück weit Büroarbeit. Von daher war es uns auch wichtig, ein Stück weit unsere Leute zurückzubringen, aber gleichzeitig die Freiheiten, die wir in der Pandemie gewonnen haben, auch dort einzubauen. Daher haben wir dort eigentlich flexible Worktypes definiert und basierend auf dem Worktype, in den du eingeordnet wurdest, darfst du mehr Zeit von zu Hause oder von unterwegs arbeiten und für eine gewisse Zeit sehen wir die Leute dann auch ganz gerne im Büro. Also es war etwas, wo wir selbst an uns rum experimentiert haben. Aber gleichzeitig haben wir uns dann eigentlich ein Stück weit auch mit dem Thema beschäftigt, wie sieht denn dann das Büro aus, was da was in Zukunft hoffentlich in diesem Magnetismus auslöst, dass die Leute da auch gerne wieder zurückkommen, und haben das eigentlich auch bei uns im R&D-Bereich so umgesetzt und haben damit erste Erfahrungen gesammelt. Und für mich ist es, glaube ich, immer wichtig zu sagen, du kannst über ein Büro, das ist wie ein Werkzeug, aber es ist ein Werkzeug, was dir helfen kann, deine Unternehmenskultur wiederzuspiegeln, deine Führungskultur wiederzuspiegeln. Aber am Ende des Tages bleibt es nur ein Werkzeug. Also bedeutet, wenn du dieses Werkzeug nicht vernünftig nutzt, als Führungskraft oder als Team, dann ist es eine relativ stumpfe Waffe. Und wir experimentieren mit dem Werkzeug an uns selbst rum und lernen daraus was. Und das ist dann etwas, was uns ja hoffentlich dann ein bisschen Glaubwürdigkeit gibt, wenn wir Unternehmen zu unserem Campus bringen und mit denen darüber sprechen, wie man Arbeit und Büros gestalten kann. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich war während der Pandemie Geschäftsführer von unserer Dependance in UK, war in London und habe das in der Zeit nochmal vielleicht sogar ein bisschen krasser miterlebt als hier in Deutschland, weil dort die Einschränkungen nochmal massiver waren. Mhm. Und teilweise aber auch die Lebensbedingungen von den Menschen nochmal massiver sind, weil die halt gerade in London halt noch auf einen deutlich kleineren Footprint teilweise leben. Und ich werde nie vergessen, wie es war, als wir wieder in unseren schönen Schauraum zurückkommen konnten und wie sich die Leute gefreut haben, eigentlich wieder zusammenzukommen. Mhm. Und das ist eigentlich, was ich fast in der Pandemie am meisten mitgenommen habe, wie viel Energie und Kraft es einem geben kann, wenn man wieder zusammenkommt.
Ja. Das ist eine auch der größten Herausforderungen. Wir kriegen häufig die Frage gestellt, wie kriegen wir die Menschen zurück ins Büro? Und uns verbindet ja ein sehr schöner Space, der eure Handschrift trägt, muss man ganz klar sagen. Und das macht was aus. Also das tut etwas mit Menschen. Und das wäre jetzt eine Frage, die sich für mich da anschließen würde, wie bekommt ihr bei euch die? Oder kommt ihr von alleine? Einigt ihr euch auf Themen? Das ist ja doch eine große Frage. Wenn du sagst, gerade der Raum ist dazu da, um Menschen miteinander zu verbinden, muss man das institutionalisieren oder werden wir Wege finden, wie das von ganz allein passiert?
Also meine persönliche Meinung ist, es wird nicht von alleine passieren. Ich glaube, du musst gewisse Regeln institutionalisieren. Ich glaube, dass Diskussionen darüber, dass die Leute wieder 100% ins Büro kommen, die sind von gestern. Ich glaube persönlich nicht, dass das wieder passieren wird. Aber wie alles andere auch, glaube ich, musst du in der Gesellschaft oder mit deinem Team zusammen diskutieren, wie wir das erreichen. Und ich als Führungskraft bin da auch gefordert, diesen Prozess ein Stück weit mitzumoderieren. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich einfach eine Balance zwischen beiden zu finden. Ich meine, auch die Diskussion hatten wir eben. Es gibt Leute, die sind effizienter und effektiver, wenn sie von zu Hause aus ihre fokussierte Arbeit machen. Andere brauchen eher die Menschen um sich rum. Und jetzt musst du irgendwie schauen, dass wir diese Freiheit, die wir bekommen haben, ist den Leuten, den Persönlichkeiten vielleicht auch zugeschnittener und besser für diese Leute zu machen, wie wir das bestmöglich nutzen können. Und gleichzeitig glaube ich, aber ich bin ein großer Vertreter, vielleicht fast da schon ein bisschen romantisch veranlagt, dass es halt diesen Platz braucht, wo Menschen zusammenkommen, weil viele kreative Prozesse dann besser und fruchtvoller ablaufen. Und von daher ist es mir persönlich auch wichtig, da hatte ich gerade einen Post von dir gelesen gehabt, dass wir entweder Meetings machen wir komplett digital oder wir machen sie halt komplett physisch, aber keine Hybrid-Meetings, nichts, wo Leute irgendwie zugeschaltet sind. Und umso mehr Informationsvermittlung wir machen, umso mehr setze ich persönlich auf reine, volle Digital-Meetings. Und wenn wir was zusammen erarbeiten wollen, dann wollen wir auch zusammenkommen und das gemeinsam in dem gleichen Raum machen. Das ist etwas, das habe ich theoretisch vorher schon gewusst, aber ich glaube, das ist etwas, was ich in den letzten Monaten nochmal deutlich stärker verfestigt hat.
Finde ich eine spannende und auch sehr klare Unterscheidung. Wir haben vielleicht kannst du das auch nochmal spiegeln, wie du das siehst, einen ganz tollen Gast vor ein paar Wochen gehabt, Phil Libben, der ist der Erfinder von Evernote, außerdem jetzt Co-Founder, CEO von einem AI-Studio, was auf den lustigen Namen All Turtles hört und Co-Founder und CEO von MMHMM, also einer Videokonferenz-Software, die deutlich schönere Bilder produziert als Zoom. Also das heißt, der Präsentierende steht vor seinen Charts und es gibt ein ganz anderes, noch nicht Immersive-Erlebnis, aber deutlich besser. Und der ist noch radikaler, der sagt, also wenn wir zusammenkommen in den physischen Begebenheiten, dann geht es vor allen Dingen um Bonding, um Soziales, um Team, um Kultur, um Kreativprozesse. Wenn wir Dinge entscheiden wollen, uns abstimmen wollen, dann geht es, so wie du sagst, remote. Aber das Thema Informationsvermittlung, sagt er, sobald jemand länger als 15 Minuten präsentiert, gibt es pre-recorded Videos. Kann man mit seiner Software auch ganz gut machen. Und er sagt, das Schlimmste sind Meetings, Hybrid-Meetings, stundenlang. Und 50 Minuten redet einer und 20 Leute machen noch E-Mails nebenbei und keiner hat eigentlich was mitgekriegt.
Finde ich, macht extrem viel Sinn für mich. Also ich meine, wenn es um Informationsvermittlung geht, dazu komme ich, bin jetzt nicht so der Meeting-Typ. Also deswegen, umso kürzer ein Meeting, umso besser, umso effizienter, umso prägnanter, umso besser. Und also ich glaube, Informationsvermittlung, ich kann mich nicht an ein Meeting erinnern, wo ich 50 Minuten am Stück irgendwas erzählt habe.
Ja, nein.
Also wenn, dann fass dich kurz, versuch es in einer Viertelstunde zu machen und dich aufs Wesentliche zu beschränken.
Ja,
also. Weil ich glaube, das ist halt die Gefahr. Die Gefahr ist wirklich, und das siehst du ja teilweise auch, wenn du in die Zoom-Meetings reinguckst, wo die Leute dann teilweise so ein bisschen hingucken. Und dann läufst du halt Gefahr, dass du eigentlich Informationsvermittlung machst, aber 60% der Leute es trotzdem nicht mitbekommen, weil es halt parallel was anderes machen.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Wir haben vorhin am Küchentisch, hast du einen Satz rausgehauen, den wir auch sofort unterschrieben haben. Du hast gesagt, the War of Talents ist zu Ende. Die Talents haben ihn gewonnen. Das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht nur durch die Corona-Krise kommt, aber auch und natürlich auch gefüttert wird durch demografische Entwicklung und ganz, ganz viele andere Dinge. Wie ist deine Perspektive darauf? Vielleicht kannst du das mal erläutern und vor allem auch eure als Company. Also leidet ihr darunter schon oder seid ihr als Brand noch so attraktiv, dass ihr, sagen wir mal, noch einen Puffer habt, bis ihr euch darauf einstellen müsst?
Beides, ne? Also ich glaube, wir haben das Glück, dass wir eine sehr starke, attraktive Marke haben. Von daher haben wir auch viele Leute, die sich auch proaktiv bei uns bewerben. Nichtsdestotrotz gibt es auch Rollen, wo wir sehr, sehr lange suchen. Also wir sind ja da unten in Weil am Rhein und in Basel. Weil am Rhein ist so Dreiländereck und da musste Leute erstmal hinbekommen. Ne? Also aber dementsprechend hilft es, glaube ich, extrem nicht arrogant zu sein und zu sehen, was kannst du Leuten anbieten. Und auch da ist das Thema Flexibilität, also all die anderen Sachen, abgesehen auch von der reinen Entlohnung, spielt auch eine Rolle, ist sehr wichtig. Aber ich bereite mich da eigentlich darauf vor, dass das immer schwieriger wird und denke, dass das etwas ist, was jedem Unternehmen ein Stück weit bevorsteht. Und da sollte man als Führungskraft nicht arrogant sein, sondern sich überlegen, wie man sich selbst auch einbringt, um für die Leute attraktiv zu sein, die man wirklich haben möchte.
Alexander Graf von Spryker hat neulich bei einem Event gesagt, was wir wahrscheinlich vorher geschickt haben, und der ist dankbarerweise immer sehr schwarz und weiß, dass er sagte, wir haben gar keine Wahl mehr. Ne? Du hast ja auch gesagt, War of Talents verloren. Wir geben da richtig Geld für aus. Wir nehmen richtig Euros in die Hand. Wenn jemand sagt, ich will von Dubai aus arbeiten, dann setzt er quasi alles dran, dass das geht. Und zwar teilweise Tausende von Euro, statt jemanden zu ersetzen. Das wird bei vielen Unternehmen aber erstmal lange dauern. Die werden wahrscheinlich richtig stolpern. Du hast nun Beratungserfahrung, Konzernerfahrung bei Vitra. Du hast jetzt eine Bandbreite an Erfahrung. Was denkst du, wie schnell können wir uns daran adaptieren? Und was braucht es dafür?
Sehr gute Frage. Ich meine, die Frage ist für mich auch, ich glaube, das Thema Flexibilität ist ein großes. Ich würde es nicht immer nur auf die reine Geldgeschichte reduzieren. Ich meine, das, was mir persönlich am wichtigsten ist, ist, dass ich meinem Team, dass ich meinen Leuten einfach ein sehr gutes Arbeitsumfeld biete. Und das meine ich jetzt nicht mit tollen Möbeln, die haben wir, aber halt so Themen wie, wir wollen auch Spaß zusammen haben, sie sollen mein Vertrauen spüren, man unterhält sich auch über Dinge, die nicht Arbeit sind. Und ich glaube, es soll einfach, ich will das Thema Familie da jetzt nicht überstrapazieren, aber Ende des Tages, glaube ich, spielt es eine sehr große Rolle, dass du dich echt richtig wohlfühlst bei der Arbeit, dass du dich gewertschätzt fühlst und dass du dass dir dein Job Spaß macht. Und das ist so ein bisschen, wenn ich mich manchmal gefragt werde, wie ich meine Rolle als Führungskraft interpretiere, würde ich manchmal sagen, es hat auch viel mit einem Puzzle zu tun, wo du versuchst herauszufinden, wo die Leute eigentlich am stärksten sind. Bei welcher Aufgabe motiviert sie am stärksten? Mhm. Wo sind sie am stärksten? Und dann versuchen die Leute in dem Bereich einzusetzen. Und ich habe jetzt extra Dinge erwähnt, die jetzt nicht unbedingt Arbeiten von Dubai ist. Auch so etwas arbeiten wir. Also Workation-Modelle, Modelle, dass wir Hubs anbieten, wo die Leute auch zum Beispiel von Freiburg aus arbeiten müssen und nicht den immer runter zum Campus kommen müssen. Das ist für mich logisch und es gehört doch dazu. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass noch andere Themen wichtiger sind. Und das ist für mich eigentlich auch eine der Antworten zum Thema War of Talent ist, das eine ist die Frage, wie gewinnst du die Leute? Mhm. Aber genauso wichtig ist die Frage, wie behältst du sie auch?
Da gehe ich auch mit und ich gehe auch bei der Flexibilität mit. Und die hatten wir eben auch thematisiert und Alex hatte ganz klar gemacht und das unterstütze ich eben, Flexibilität ist ja wirklich ein komplexes Wort. Wir fassen etwas sehr Kompliziertes in ein kleines Wort zusammen, weil für dich bedeutet Flexibilität was anderes als für mich, als für Michael. Und die kostet uns Geld. Also das ist was anderes für die Leute als Geld, aber es kostet uns was, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, wie funktioniert so ein Hub in Freiburg, wie machst du Workation möglich. Das kostet ja Ressourcen. Und mein Gefühl ist, dass es viele Unternehmen gibt, die jetzt gerade in einer Phase, wo es alles ein bisschen enger wird, sagen, normalerweise können wir uns das leisten, aber jetzt gerade ist schwierig. Und das glaube ich, das geht nicht. Ich glaube, dass wir müssen beides bieten, weil es eine ganz neue Phase in der Wirtschaft ist.
Ich finde es eine super Frage. Ich durfte neulich einen Artikel für ein Architekturmagazin schreiben zum Thema Office Space und ich glaube, die Headline, die sie dann herausgegriffen haben, war: Macht euer Office halb so groß, aber doppelt so geil. So, das ist so ein bisschen meine Grundeinstellung. Wenn mich jemand fragt, sage ich, glaube, im Schnitt werden die Unternehmen in den Arbeits-, also im Wissensarbeitsbereich die Hälfte der Fläche noch brauchen, aber die muss doppelt so geil sein und muss viel mehr die Arbeitswirklichkeit, die Situation abbilden, dieses Activity-Based Workspace. Ja. Und das zu kombinieren mit einem Modell, wo du sagst, du hast ein Headquarter, aber du hast so Hubs, wo du wirklich guckst, wo wohnen denn die Leute, wo wollen die wohnen und sagst, wie so Satelliten, das finde ich super. Und ich glaube, die Antwort ist, Christoph, man kann beides machen, wenn man smart auch Einsparungen irgendwo vornimmt. Aber nicht sagt, die Einsparung packe ich mir in die Bottomline, sondern nein. Um es mal zu sagen, ich kaufe dann eben geile Vitra-Möbel und ich mache es mir geil und ich mache einen Platz, wo die Leute wirklich sagen, warum soll ich da in meiner WG-Apartment sitzen und arbeiten? Ich kann doch hier in der Bibliothek sitzen, im Eames-Chair sitzen und so weiter. Ist doch eigentlich...
Wir haben einen super Kooperationspartner beispielsweise in Freiburg. Ich meine, da haben wir vielleicht auch den Vorteil, dass wir auch Kunden haben, die unsere Möbel sehr lieben. Und das ist ein sehr cooler Coworking-Space, auch komplett mit Vitra ausgestattet. Das bedeutet, also unsere Leute arbeiten von Freiburg, sind aber gleichzeitig eigentlich in einem Space, der auch sehr stark nach uns aussieht. Aber ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, die Sachen werden komplexer. Man muss sich mehr Gedanken machen, wie man diese verschiedenen Flexibilitätsdimensionen auf die Leute anpasst. Am Ende, ob es teurer wird oder nicht, vielleicht wird es auch ein bisschen teurer, kann sein. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das die primäre Geschichte ist. Ich glaube, es ist eher mal zu schauen, mehr auf den Menschen einzugehen. Ja. Und im Grunde zu schauen, wie schaffst du es, dass du den Menschen ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt stellst. Und aus meiner Erfahrung in einem Großkonzern kann ich sagen, ein Großkonzern ist halt eher ein großer Tanker. Ne? Also da ist das Ganze natürlich immer ein bisschen schwerer, bis das Ganze irgendwo auf den Boden kommt. Und das Ganze Traktion kriegt, da haben wir mit Sicherheit schon einen Vorteil. Aber umgekehrt, wenn es dann mal ins Rollen kommt, dann kommt es richtig ins Rollen. Und wenn man so, ja, auch Kunden wie SAP und so zuhört, ich meine, die haben auch schon spannende Modelle, die da ziemlich stark in die Zukunft gehen. Aber ich glaube, bewegen muss sich jeder.
Ja. Ein Klebstoff für Menschen, um in der Firma zu bleiben, ist ja Kultur. Gute Kulturen haben in der Regel zur Folge, dass die Menschen länger bleiben. Und in vielen gängigen Definitionen von Unternehmenskultur ist Sinnvermittlung, Purpose einer der Counterpillars. Das passt dazu, dass ganz viele Menschen, da gibt es auch Studien dazu, während der Corona-Zeit sich vermehrt die Sinnfrage gestellt haben. Wie geht ihr mit dem Thema Kultur um? Gibt es sowas wie einen formulierten Unternehmenspurpose? Wie müssen wir uns Vitra so als Wesen vorstellen?
Wir haben eine sehr klar definierte Vision. Wir wollen eigentlich das Umfeld von Menschen verbessern mit der Kraft von Design.
Das ist ein schöner Purpose.
Der ist auch schon länger definiert. Und ich kann dir sagen, wir haben sehr viele Leute, die sich damit auch voll und ganz identifizieren. Aber die Frage ist für mich dann nochmal, wie füllst du das Ganze? Und bei uns ist, ich muss gestehen, als ich am Anfang zu Vitra gekommen bin, hat es ein bisschen gedauert, um auch das Vitra als Gebilde zu verstehen, weil ich kam vorher aus rein kommerziellen Unternehmen. Da ging es vor allen Dingen ums Thema EBITDA und um Umsatz und am besten noch um Quartal. Und dann kommst du in ein Unternehmen wie Vitra, wo zwar die kommerzielle Mission der Anfang war, aber unsere zweite Familiengeneration, der war das Thema Kultur unheimlich wichtig und das Thema Design unheimlich wichtig. Und dementsprechend gab es Vitra Design Museum und diese kulturelle Mission ist, würde ich mal sagen, fast auf der gleichen Höhe wie die kommerzielle Mission. Und jetzt die dritte Familiengeneration mit unserem jetzigen CEO, der Nora Fehlbaum, der ist das Thema Nachhaltigkeit extrem wichtig. Also das wurde jetzt zum dritten Pfeiler des Unternehmens. Und Nachhaltigkeit wirklich in einer Dimension, die das gesamte Unternehmen abdeckt. Also dass wir eigentlich als Gesamtunternehmen uns zu einem in allen wesentlichen Dimensionen nachhaltigen Unternehmen entwickeln.
Wow.
Das ist eine große Geschichte, deswegen ist auch der Zeitraum auf 2030 gesetzt. Aber es erfasst halt natürlich unsere Produkte, logischerweise, aber es erfasst auch die Art und Weise, wie die Leute arbeiten, wie unser Campus aussieht, Carbon Footprint, aber auch Rezyklierbarkeit von unseren Produkten, das Thema Zirkularität, dass du unsere Produkte reparieren kannst, wieder zurückgeben kannst, also greift in eigentlich alle denkbaren Dimensionen unseres Unternehmens ein. Und das ist auch wieder ein Thema, glaube ich, womit du viele Mitarbeiter abholen kannst. Also mich persönlich auch, weil ich das Thema für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr zeitgemäß halte. Aber es ist halt, geht über diese Dimension heraus, dass das nur etwas ist, was wir irgendwo schön auf dem PowerPoint-Slide schreiben und dann, was weiß ich, ein paar rezyklierte Materialien einsetzen, wenn wir unsere Stühle produzieren. Sondern es ist schon etwas, was in jedem von unseren Management-Meetings auch ein Stück weit ein Thema ist. Und wir können da auch immer noch besser werden. Das ist gar keine Frage. Ich sehe viele Möglichkeiten, was wir noch machen müssen. Aber es ist wieder ein Stück weit ein Purpose, glaube ich, der die Leute verbindet, der die Leute zusammenhält.
Ja, da seid ihr, glaube ich, auf einer sehr guten Geraden in die Zukunft. Ja, also das ist schön.
Du hast eingangs gesagt, für dich stehen, also Menschen geben dir Energie, Menschen stehen für dich im Mittelpunkt. Bei New Work dreht es sich im Kern um den Menschen, ne? Also New Work als eine Arbeit, die Menschen stärkt statt schwächt. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren neue Phasen der Wirtschaft erlebt, die gerade für die Jüngeren teilweise sehr devastating sind. Wir hatten auch schon Experten für die Gen Z dabei, der uns erklärte, auch demografisch, warum für die Gen Z das sehr schwer sein wird, den Wohlstand der Eltern und Großeltern zu erreichen. Wie blickst du auf solche Phasen und wie greifst du auf deine Erfahrungen zurück, vielleicht auf wirklich frühen Erfahrungen, durch so unsichere Gewässer zu navigieren, die wir schlichtweg gerade haben, wo viele sagen, warum soll ich überhaupt zur Arbeit gehen? Das ist einfach irgendwie alles viel zu krass.
Ist eine interessante Frage auch. Sehr viele interessante Fragen heute. Also ich kann dir eine Sache, die für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, ich versuche sehr authentisch und ehrlich mit allen zu sein. Also das ist etwas, was, als wir in diesen unsicheren Gewässern waren, habe ich mich wirklich, wenn ich nicht wusste, wie es exakt weitergeht, habe ich das auch so kommuniziert. Ich habe gesagt, so und so verhalten wir uns. Wir denken jetzt eigentlich an den nächsten Schritt, aber wir halten zusammen. Und ich habe versucht, so eng es geht, bei den Leuten dabei zu sein. Aber ehrlich und authentisch, ohne jetzt irgendwas zu versprechen, was ich nicht versprechen kann. Und ich glaube, dass da draußen sehr viel Verständnis ist, wenn du nicht auf alles eine Antwort hast. Solange du halt im Grunde an der Herangehensweise ehrlich bist, dass du sagst, welche Werte verbinden uns und wie werden wir eigentlich wenn sich Probleme auftreten, wie werden wir diese Probleme versuchen, gemeinsam zu lösen? Und ich glaube, dann geht es wieder auf das Thema Purpose zurück. Ich glaube, den muss man sehr stark stärken, auch gerade bei dieser Generation und den Leuten ein Stück weit Werte geben, die einen zusammenhalten. Aber nicht nur für das Unternehmen als solches, sondern auch für eine Gruppe. Also ich hatte in UK waren wir ein Team von 40 Leuten und das war schon zwischendurch ziemlich rough. Also da ist uns das Geschäft auch mehr oder weniger von einem Monat auf den nächsten mal so komplett eingebrochen. Und an der Stelle konntest du auch gar nicht so genau sagen, wie das jetzt eigentlich in 3-4 Monaten ist.
Zur Corona-Zeit jetzt? Oder
zur Corona-Zeit, ja. Also das war, wir hatten da, also bei uns in UK war Office-Geschäft sehr, sehr, sehr groß und sehr wichtig. Und auf einmal hast du Kunden, die eigentlich in ihr Gebäude einziehen wollten, die gesagt haben, machen wir jetzt nicht mehr. Das ist jetzt mal geparkt für 2 Jahre. Und so eine Meldung kriegst du nicht von einem, sondern kriegst du von ganz vielen Unternehmen. Ja. So, und an der Stelle, glaube ich, kannst du den Leuten nur sagen, Leute, wir glauben jetzt an uns, wir machen weiter fokussiert unsere Arbeit. Und dann ging es auch zum Glück bald wieder in die andere Richtung. Und wir hatten das bei uns das Wohngeschäft, was uns auch gestärkt hat. Und es gab dann auch Dinge, die wir dann machen konnten, umsetzen konnten. Aber ich habe versucht eigentlich, die Leute so ehrlich zu behandeln und aber auch ehrlich an den Gedankenprozessen teilhaben lassen, die mich beschäftigt haben. Und wir haben eigentlich in der ganzen Zeit niemand verloren. Wir haben auch im Nachgang eigentlich unser Team da sehr gut zusammengehalten. Deswegen würde ich mal sagen, es hat gut funktioniert.
Wir haben das Thema New Work ist ja immer noch eine Bubble. Ja? Also man sieht das gerade auf LinkedIn, wie viele New Work Consultants, Coaches, Enabler, Encourager es gibt. Und das sage ich wirklich ohne jegliche Form von Sarkasmus. Aber was ich beobachte, ist ein Teil dieser Menschen, den Kulturteil und den sich wohlfühlen und Teilzeit reicht doch aus, müsste doch für alle besser sein. Also sehr stark diese Perspektive, auch die vielleicht die Gen Z mit reinbringt, haben. Und den anderen Teil, nämlich den Performance-Teil, der nach wie vor notwendig ist, um in dieser Zeit überhaupt überleben zu können, wegdelegieren. Und wir hatten die Amy Edmondson von der Harvard Business School, die Teamforscherin Nummer 1 in der Welt, die dieses Thema psychologische Sicherheit als den ersten Erklärungsfaktor für High-Performance-Teams entdeckt hat. Und die sagt eben, wenn du das eine Matrix machst, also hoher Grad von psychologischer Sicherheit und hoher Grad von Leistungsstandards, dann bist du in der Learning Zone. Ne? Mhm. Dann bist du da, wo du als Unternehmen weiterkommst, als Organisation, als Mensch weiterkommst. Und dieses Spannungsfeld gilt es hinzubekommen. Siehst du das genauso?
Die einfache Antwort ist ja.
Und wie stellst du es sicher?
Du hast so schön die Brücke gebaut, dass mir da jetzt. Die Frage ist eher, wie man es. Genau, wie erzählt man das Ganze? Für mich ist, ich meine, dadurch, ich bin ja verantwortlich global für den Vertrieb. Wenn du für den Vertrieb verantwortlich bist, bist du für Zahlen verantwortlich. Und diese Zahlen, und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Also das ist so ein Stück weit, wir werden am Ende des Tages, werden wir an diesen Zahlen auch gemessen. Ich finde das auch gut, dass man so etwas hat. Mir macht so etwas auch Spaß. Aber ich glaube, für mich, ich komme so ein bisschen großer Sportfan. Und das ist halt immer auch ein bisschen der Wettbewerbsgedanke. Aber es muss Spaß machen. Also man muss zusammenspielen. Das ist ein Teamsport. Es ist etwas, wo die Zahlen ganz selbstverständlich mit dazugehören. Aber halt auf eine spielerische Art und Weise. Und auf eine selbstverständliche Art und Weise. Und ich denke, es geht beides. Du kannst das Thema Performance nach vorne stellen und du kannst das Thema sich auch an Ergebnissen messen lassen nach vorne stellen und kannst trotzdem Spaß miteinander haben und sagen, aber es ist so, wenn die Zahlen nicht da sind, dann muss man halt ein bisschen mehr ranklotzen.
Das ist super klasse, dieses Thema Spaß. Wir haben uns mit Christoph schon drüber unterhalten, immer mal auch hin und her. Meine Partnerin Svantje, meine Geschäftspartnerin und unsere Co-Autorin Svantje, die hat heute, also das ist dann schon ein paar Wochen her, einen Post zum Thema Spaß bei der Arbeit, an der Arbeit. Und sie hat eigentlich sehr schön rausgearbeitet, dass viele Unternehmen sich so fokussieren auf den Spaß bei der Arbeit, also Tischtennisplatte, Tischkicker und so weiter. Sie sagt, es geht um was ganz anderes. Es geht um den Spaß an der Arbeit. Du musst Spaß an dem haben,
was du tust.
Tischtennis kannst du auch zu Hause spielen, Tischkicker auch. Ist auch okay, wenn es da ist, aber das ist eben nicht der Spaß, den du brauchst, um eine Firma gut zu machen. Den brauchst du auch, aber nicht so viel wie den Spaß an der Arbeit. Du musst das, was dein tägliches Arbeiten ist, da solltest du einen hohen Anteil von Dingen haben, wo du Spaß, Flow oder wie immer wir es dann nennen wollen, entwickeln kannst.
Ja, das ist völlig richtig. Ich glaube, ein Stück weit interpretiere ich meine Rolle als Vorgesetzter auch so, den Anteil an Tätigkeiten, die meinen Leuten nicht so viel Spaß machen, zu versuchen zu minimieren und zu reduzieren.
Ja, cool. Wir wollen gerne ein bisschen nach vorne gucken. Also wir haben vorhin am Küchentisch über AI-unterstützte Chatbots gesprochen, die ihr beide ja schon auch ausprobiert habt, ich ja jetzt dann auch. Wir haben über auch, wie entwickelt sich Büro eigentlich weiter, was wird da kommen? Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Mhm. Was sind so deine Trends oder Linien, die du verfolgst, wo du glaubst, wo jetzt Innovation herkommt?
Ja. Ist ein gutes Stichwort. Also in den Diskussionen, die ich zurzeit mit vielen Unternehmen führen darf, habe ich manchmal das Gefühl, die Diskussion fokussiert sich extrem stark auf, wie kriege ich die Leute wieder zurück ins Büro. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht so eine komplette Zoom-in-Perspektive, die viele Unternehmen einnehmen. Und teilweise, wenn du ein neues Büro machst, du ziehst um, gehst in ein neues Gebäude. Und wenn das dein Thema ist, womit du dich zurzeit am meisten beschäftigst, springt das aus meiner Sicht viel zu kurz. Sondern eigentlich musst du ja sagen, du baust ein neues Gebäude, du willst ein neues Office haben. Du musst eigentlich etwas machen, was in 5 bis 10 Jahren funktioniert. So, und dementsprechend müsstest du eigentlich eher mal in die Zoom-Out-Perspektive gehen und sagen, wie wird sich Arbeit wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern? Und richtig, wir hatten uns über die KI-Bots unterhalten. Das ist jetzt cool. Ich meine, ich habe das Gefühl, da gibt es einen ziemlichen Hype eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Aber das wird etwas sein, wo es immer mehr Anwendungsapplikationen gibt. Und das wird absolut zu unserer Arbeit dazugehören. Und für mich ist eher die Frage, wenn man sich Digitalisierung anguckt, wenn man sich all diese Trends anschaut, was muss ich eigentlich heute tun, um etwas dorthin zu stellen? Wie muss so etwas gestaltet sein, damit ich die Leute auch in 5 bis 10 Jahren noch erreiche? Und ich glaube, da gibt es ganz viele andere Trends, die das untermalen, unterstützen. Und das ist aus meiner Sicht das, was du, Michael, schon gesagt hast. Ich denke, Büros werden kleiner, ja, das ist gar keine Frage, aber sie müssen hochwertiger werden, sie müssen flexibler werden. Und es ist etwas, was zwischen zu Hause und einem traditionellen Büro liegen wird. Also es ist etwas, was weicher, was mehr Soft-Seating-Möglichkeiten, mehr Sofa, also die, aber eben nicht unbedingt dieser Kicker. Weißt du, ich finde den Kicker immer als Analogie für New Work, finde ich grauenhaft.
Müssen wir mal abschaffen, weil es sowieso keiner richtig gut. Also ich sehe die Leute, wie die dann da rumkrüppeln, das ist nichts.
Das kommt noch dazu. Ja. Aber ich finde halt, das Wichtige ist, am Ende des Tages ist das Büro aber auch nur wieder das Werkzeug. Ne? Ja. Also es hat was damit zu tun, Unternehmenskultur, Führungskultur. Und solange, sagen wir, der Vorstand nicht irgendwie aus seiner Vorstandsetage raus möchte und sagt, ja, das ist extrem cool für meine eigenen Leute, aber ich bin eigentlich da oben, ich habe so viele vertrauliche Gespräche, deswegen bleibe ich lieber in meinem Office stehen, dann wird es halt schwer.
Also wenn wir so Workspace-Projekt starten, und das haben wir ja durchaus auch schon mal mit euch gemacht, dann geht es immer erstmal um die Frage, wie wollt ihr in Zukunft arbeiten, wie soll kommuniziert werden? Und ich erinnere die Podcast-Folge 30 mit Dr. Matthias
Döpfner,
der uns begrüßte in der Vorstandsetage von Axel Springer. Und ich war 10 Jahre davor da. Da musste ich durch eine Bombenschleuse durch, wurde von 2 Assistenten abgeholt, wurde gebrieft, 2 Räume und so weiter.
Bombenschleuse ist immer noch?
Die Tür unten, aber unten, nicht mehr oben. Oben war noch eine früher. Und die Tür ging diesmal auf, wir kamen rein. Matthias Döpfner ist relativ groß. Wir guckten beide hoch. Der Anzug saß straff, aber gut. Und er fragte, wollen Sie einen Kaffee?
Und den er dann gemacht hat.
Wir saßen am Sofa. und die Folge hat dazu geführt, als ihr das erste Softwork, das steht hier unter anderem einer der Prototypen draußen bei uns, hattet, kam ich sofort und sagte, I want that. Und seitdem steht bei uns ein Sofa. Und alle flacken sich dort immer erstmal in die Ecke, weil ihr habt das ein bisschen höher designt, ein bisschen fester gemacht. Man kann den ganzen Tag drauf sitzen. Das ist was ganz anderes als das Sofa hier.
Ergonomisch, ja.
Es ist einfach, das ist ein Unterschied. Was es nur braucht, ist vorher die Frage zu beantworten, wie willst du arbeiten? Was ich gern von dir wissen würde. Du hast sehr viel Erfahrung im Sales. Wenn du Leute im Sales führst, musst du denen vertrauen, dass sie ihren Job machen, weil du rennst sie nicht hinterher. Wie in Gottes Namen kann es denn sein, dass gestandene CEOs, die noch mehr Leute haben, ihren Leuten nicht vertrauen, dass sie ihren Job machen und sagen, kommt alle ins Büro, damit ich sehen kann. Weil wenn du das als Sales-Chef machst, dann bist du verloren.
Ja, deswegen. Also da habe ich vielleicht auch das Glück, dass ich jemand bin, der grundsätzlich Menschen erstmal sehr, sehr viel vertraut. Aber ich glaube, das ist genau die Diskussion, die wir ja heute haben. Also ich meine, während der Pandemie warst du auf einmal gezwungen, den Leuten zu vertrauen. Mhm. Ich habe dann meistens danach immer unisono das Feedback bekommen, es hat sich ausgezahlt. Die Leute haben trotzdem ihre Arbeit gemacht. Wenn dann teilweise ein bisschen nachgefragt hast, woher weißt du denn, dass die Effizienz nicht runtergegangen ist? Einfach, weil ich ein neugieriger Mensch bin, dann hast du irgendwann festgestellt, es war eigentlich eher ein Bauchgefühl, dass es gut funktioniert hat. Aber ich glaube, das Thema Vertrauen ist ganz essentiell. Und ich glaube halt, wenn du das nicht hast, dann hast du halt wirklich eine sehr unentspannte Zukunft vor dir als Führungskraft.
Ja. Also ich würde gerne mal auf das Thema HR-Tech kommen gleich, habe aber wieder eine wahrscheinlich zu lange Herleitung, aber hat nochmal was mit euch zu tun. Ich finde es spannend, wie ihr eure Produkte baut. Ne? Wir hatten Jay Oscarby bei uns im Podcast, den Designer von Softworks und von dem, wie heißt der?
Tipton.
Zwei meiner Lieblingsmöbel. Und der hat beide Entstehungsgeschichten erzählt. Ne? Also Softworks Entstehungsgeschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die Softworks Entstehungsgeschichte ist, er hat irgendwie eine Mega-Lounge in einem Hotel neu designt und war dann ganz stolz und sagte, komm, wir gehen jetzt mal nach einem Jahr mal hin und kam hin und war völlig verzweifelt. Er sagt, da sitzen viel zu viele Leute, die Sofas sind viel zu tief, die kriechen auf dem Boden rum, suchen irgendwelche Steckdosen. Große Krise gerade, alle arbeitslos, alle Freelancer am Bewerben. Ich glaube, wir müssen das völlig anders machen und ist dann über diesen Insight, dass heute Leute anders auf Sofas sitzen, auf die Idee gekommen, Software zu designen. Bei Tipto war die Beobachtung eine medizinische, denn das Kippeln gut ist. Und der Ansatz war, den neuen Schulstuhl zu machen, der es erlaubt zu kippeln, aber gesund zu kippeln, nämlich nur nach vorne, nicht nach hinten. So. Das sind Beobachtungen, Insights, kluge Designer, aber Daten bieten ja auch große Chancen, zu gucken, wie sind Bewegungsströme in Offices, wie wird das genutzt. Das hat WeWork, als sie noch in den Good Times waren, sehr viel gemacht und hat auch die Spaces optimiert. Glaubst du an HR-Tech? Nutzt ihr HR-Tech schon?
Wir haben Kunden, die es nutzen. Mhm. Also das ist etwas, was wir im Workplace Consulting eigentlich auch nutzen, um diese Ströme zu analysieren. Ich glaube, es gehört dazu, aber es ist nicht alles. Mhm. Weil ich glaube, das, was du schon gesagt hast, das Thema, wie führe ich, was für eine Unternehmenskultur habe ich heute und wo möchte ich denn hin? Das ist mindestens genauso wichtig, klar, wie das, was du eigentlich an Datenströmen bekommst. Aber ich meine, wir haben verschiedene Experimente auch mit Unternehmen geführt, wo du Sensoren überall anbringst, um dann zu schauen. Und ich glaube, es hilft dir, dein Office effizienter zu machen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Meetingräume oder Meetingmöglichkeiten richtig ausgelastet sind, dass du wiederum deine Fläche bestmöglich nutzt. Also ich würde es als einen zusätzlichen Einflussfaktor nehmen, aber vielleicht nicht der wichtigste. Ja.
Gesunder Menschenverstand, hingucken hilft auch manchmal.
Ne? Ja, also das mit der Sensorik kenne ich. Das Büro von euch bietet sich natürlich an. Also wir hatten von der Also-Sensorik getestet und ich habe es gesehen bei The Edge auch. Mhm. Das ist schon echt spannend. Der entscheidende Punkt ist, du musst was draus machen.
Ja.
Weil diese Beobachtungen mit Daten, das sind natürlich andere, als du guckst hin. Und wir haben ja in New York die Erfahrung gemacht mit der Kollegin
Rachel,
genau, die sagte, wir haben das beobachtet, dass sich immer nach dem Meeting zwei Leute treffen und so weiter. Die ist das tatsächlich bestätigt, also bei uns auch durch einen Sensorik-Test. Aber die Frage ist, wie geht das dann weiter? Mhm. Weil heute hast du Wegstrecken, dann hast du extrem unterschiedliche Tage. Also ich empfinde es als sehr viel anspruchsvoller, meinen Arbeitstag heute zu organisieren. Und es liegt nicht nur an den Kindern, sondern auch an der Vielfalt, als es früher der Fall war. Und ich glaube, das braucht schon eine besondere Form der Schulung. Wie bringst du es Leuten bei? Und da kann Tech helfen, zu beobachten, wer sitzt wo, wer kommt von wo, wer fährt wohin, haben die vielleicht Locations in der Nähe, die man nutzen kann, mit denen wir arbeiten. Also hier, wir haben Raphael, wenn der manchmal in Hamburg ist, kommt er vorbei und arbeitet dann hier. Oder du kommst ja auch. So. Und das ist, ich glaube, da das Nutzen wir insgesamt noch zu wenig, aber das ist auch sehr deutsch gefühlt, so dieses Tech, ach nee, ich weiß nicht, das ist mir alles ein bisschen zu viel und Datenschutz und so weiter. Mhm. Ich glaube, wir brauchen eine andere Offenheit und wir hatten vorhin über die Chatbots gesprochen und ihr sagtet ja und wird was verändern. Also ich glaube, das wird brutal Sachen einmal überwerfen und wir müssen immer diese Haltung bewahren, so dieser neugierige Kinderblick, forschend, guckend und so weiter. Ihr forscht ja viel, ihr macht viel. Ist das wirklich Teil der DNA für dann alle, diesen Blick zu behalten? Oder trennt ihr in den Abteilungen und sagt, nö, das sind die, die spielen und die anderen verkaufen? Oder habt ihr Transferleistungen?
Nee, ich glaube, also es ist mit Sicherheit auch ein Stück weit Teil der Unternehmenskultur. Ich meine, du hast ein Stück weit den Raphael Gilgen als Beispiel erwähnt, der unser Trendscout ist. Und ich kann mich erinnern, als ich damals zu Vitra kam und den Raphael als erstmal getroffen habe, das ist schon cool irgendwie. Der reist nur in der Welt rum und beobachtet und hat mir gedacht, das ist spannend. Und ich habe dann zuerst mal versucht, ein bisschen vielleicht kindermäßig zu verstehen, ist das Pre-Sales oder wie packe ich denn das ein? Und habe dann festgestellt, der ist dafür beauftragt, uns zu hinterfragen.
Ja.
Und das ist eigentlich etwas, was wir eigentlich in der gesamten Unternehmen auch leben wollen, dass du halt diese Form des Kindlichen nicht verlierst und ein Stück weit auch immer wieder hinterfragst, mache ich eigentlich die richtigen Sachen? Oder wir haben bei uns diesen Begriff der Wombats, also Dinge, die einfach nur Zeit fressen, die Leute einfach beschäftigen, ohne dass sie irgendeinen Nutzen.
Was heißt Wombat?
Das ist eine Abkürzung
dahinter. Ja,
ich müsste nochmal nachgucken.
Ja,
wenn du Wombat-Abkürzung eingibst im Internet, wirst du es bei Google finden. Aber die, und das ist eigentlich immer die Frage, gibt es Ineffizienzen, gibt es Dinge, die uns eigentlich nicht sonderlich nutzen, die einfach nur Zeit auffressen?
Genau.
Und da ist jeder eigentlich beauftragt, die zu identifizieren. Aber ich glaube, diese Kindlichkeit müssen wir uns erhalten. Aber ich glaube, du musst sie auch wieder institutionalisieren. Und zum Beispiel so jemand wie der Rafa ist eine hervorragende Institution dafür.
Ja.
Weil der hält mir auch immer sehr regelmäßig den Spiegel vor.
Ja, ist schön. Ist toll, dass du ihn erwähnst. Ihr beide ihn erwähnt. Ich habe gestern mit ihm, wir haben ein gemeinsames Projekt gerade, wo wir ein wirklich großes europäisches Unternehmen dabei begleiten, sich auf die neue Zeit einzustellen. Und Rafa quasi der Moonshooter, ich so ein bisschen, was ist jetzt ganz konkret morgen zu tun. Und er hat auch berichtet, dass ihr also nicht nur euch ihn leistet, sondern auch Teams habt, die quasi ohne konkreten Auftrag Dinge entwickeln dürfen. Ne? Also dass ihr quasi Innovationsteams habt, die wirklich, klar, innerhalb eurer Produktkategorien, eurer Guidance, dem Anspruch, auch umweltfreundlich zu sein, aber nicht den Auftrag haben, bau den nächsten Stuhl, sondern entwickel was uns weiterbringt als Company.
Absolut. Ich glaube, das ist auch Teil von unserem Designprozess, dass wir am Anfang, wenn wir mit Designern zusammenarbeiten, einfach mal versuchen, etwas, da ist nicht immer der kommerzielle Gedanke dahinter, sondern manchmal sind es auch einfach Versuche. Als wir damals Alkhof herausgebracht haben, das war unser erstes Sofa für einen Arbeitsbereich und haben das auf der Messe vorgestellt, da haben, sind viele vorbeigekommen, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Weil jetzt ein Büro, ein Sofa reinzustellen, jeder, der sich auf ein Sofa setzt, während er eigentlich arbeiten soll, wird doch von allen anderen angeguckt und wird für jemand gehalten, der jetzt eigentlich seine Arbeit eben nicht tut, weil er sitzt auf dem Sofa und nicht hinterm Schreibtisch.
Das ist ein geiles Teil. Das ist die Mini-Bibliothek, die Telefonzelle, der kleine Meetingraum, wenn du zwei zusammenschiebst.
Und das ist noch gar nicht so lange her, dass du eigentlich diese Denke hattest, dass jemand, der im Office auf dem Sofa sitzt, eigentlich gerade faulenzt.
Genau.
Und ich glaube, dass du halt, Innovation funktioniert halt so. Also das ist, glaube ich, etwas, was ein Stück weit Teil unserer DNA ist. Ich habe Wombat nochmal nachgeguckt. Mhm. Also Wombat steht für Waste of Money, Brain and Time.
Okay, also. Super. Nehme ich absolut jetzt in meinen aktiven Wortschatz auf. Finde ich super. Sag mal, Roman, in diesen spannenden Zeiten, wo willst du eigentlich noch hin?
Wo ich hin will? So eine eurer neueren Fragen,
ja.
Wo ich hin will. Also ich interpretiere das jetzt mal nicht arbeitsbezogen, weil eigentlich bin ich ganz happy da, wo ich jetzt bin. Und ich habe in meinem Leben nie solche längeren Karrierepläne gehabt, sondern das hat sich irgendwann mal so ergeben. Ich habe am Anfang meine Mutter erwähnt, was meine Mutter für eine Rolle eigentlich für mich gespielt hat. Und das, was ich am liebsten sowas machen würde, ist diese Rolle auch für meine Kinder zu spielen. Also im Grunde meinen Kindern eigentlich zu helfen, ein Leben zu führen, einen Weg einzugreifen, der sie einfach glücklich macht und der sie ähnlich glücklich macht, wie mich mein Weg glücklich gemacht hat, wo meine Mutter sehr viel für gesorgt hat. Und abgesehen davon reisen, weil ich reise einfach wahnsinnig gerne. Also das wären so die zwei Dinge, die mir da als erstes in den Kopf kommen.
Beides schöne Sachen.
Schöne Inspiration. Ja. Schön, dass du da warst.
Ja.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, ich habe ja Roman vor dir kennengelernt, der hat ja meinen Space im Appartementum angeguckt, kam mit Bernd zusammen, dem in Norddeutschland verantwortlichen Vitra Salesmann, zu uns, als er gerade die neue Rolle erstmal als Deutschland-Sales-Chef übernommen hat. Und ich war wahnsinnig begeistert. Ne? Also wir machen ein paar Sachen mit Vitra zusammen, aber dass er sich die Zeit nimmt, da bei uns vorbeizugucken in unserem Popel-Space, sich mit 20 mir getroffen hat und war wahnsinnig begeistert und habe eben auch aus der ganzen Organisation nur so, wow, cool, dass das unser neuer Chef geworden ist, der wird richtig was reißen und so. Und dann habe ich eben die Folge ja gehört, die ihr beide gemacht habt und war super happy, dass du, ich wollte dann gerade sagen, hey komm, lass ihn uns doch einladen und du schon so, habe ich schon gemacht, so, also sehr schön und das nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt, was ich mir erhofft habe und hoffe, dass wir auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer damit inspirieren.
Das Challenge, ich von der anderen Seite, Roman und ich haben eine Vergangenheit, wir haben nämlich eine knackige Preisverhandlung beide hinter uns von zwei unterschiedlichen Seiten und was uns auszeichnet ist, wir können sehr egofrei damit umgehen und saßen danach dann zusammen auf der Bühne und das hat mich davon überzeugt zu sagen, okay, mit dem möchte ich länger zusammenarbeiten. Und weil ja viele glauben, wir haben hier Vitra ständig drin und so weiter. Nein, wir machen das aus wirklich, weil wir die Menschen kennenlernen. Und das hat mit Nora vor ganz langer Zeit angefangen. Und wir merken immer wieder, das macht Spaß. Und dieses Ego-Freie und dieses, was Spaß macht, das merkt man hier. Und das ist für mich New Work. Und das war für mich einer der Gründe zu sagen, ja sicher, machen wir das.